Herzlich willkommen beim Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Eku Wand. Er ist Multimedia-Designer und arbeitet in Deutschland und in Indonesien. Eku berichtet von seinen Multimedia-Projekten aus den 90er Jahren und welche Projekte er heute im Metaverse vorantreibt. Mein Name ist Christoph Lux.
Der Podcast Designerklärer ist eine Produktion des Cognius Design Studios in Marburg.
Zur heutigen Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Eku Wand. Herzlich willkommen. Wo erwischen wir dich gerade?
Hallo Christoph, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin hier tatsächlich in meiner digitalen Kemenate, wenn du so willst, in Braunschweig.
Normalerweise bitte ich an dieser Stelle immer alle Gesprächspartner sich vorzustellen und Partnerinnen. Dabei kommt das Problem auf, dass das bei dir durchaus lange sein könnte. Deswegen sag ich jetzt mal, worüber wir alles nicht sprechen. Also wir reden nicht über 26,5 Jahre HBK Braunschweig als Professor. Wir reden über die Zeit davor und wir reden über deine Zukunft, was du vorhast. Weil wir erwischen dich jetzt in Braunschweig, aber du warst ja auch schon woanders. Du warst in Berlin, du warst in Indonesien und auf anderen sozusagen Planeten unterwegs. Und deswegen wollen wir mal einsteigen in deine eigentliche Zeit, die du im Studium verbracht hast. Und du hast dich relativ frühzeitig mit dem Begriff Multimedia beschäftigt. Eigentlich könnte man fast so sogar sagen, du hast diesen Begriff in Deutschland geprägt. Würdest du das selber über dich behaupten und was war eigentlich der Anlass, um auf diesen Begriff Multimedia zu kommen?
Ja, ich bin ja jetzt nun in einem Alter, wo man auch selber so auf seine eigenen Entwicklungen zurückschaut, auch durchaus selbstkritisch. Und ich im Nachhinein auch selber erst erkannt habe, wie sich so Puzzleteile zusammengefügt haben, die durchaus mit meiner Jugend, Kindheit und den Studienjahren zu tun hatten. Und es ist tatsächlich so, ich denke, ich habe Impulse gegeben für Multimedia. Der Begriff wurde ja 1995 das Wort des Jahres, als wir eigentlich schon mit Pixelpark 4 Jahre unter diesem Begriff gearbeitet haben. Apple hat dafür den Begriff Medienintegration gewählt als Eindeutschung. Ich fand aber, das ist dann auch nur alter Wein in neuen Schläuchen. Und warum soll man nicht auch bei diesen Anglismen sein und bleiben, weil dann eher man etwas zu beantworten hat, weil Multimedia natürlich vielfältig ist und der Begriff ja als solches auch schon in anderen Kunstformen bis hin zurück im Bauhaus zu finden ist, wo eben verschiedene crossmediale Qualitäten und Ausprägungen zusammengefunden haben. Und so ähnlich war das, glaube ich, auch bei mir, dass ich als Jugendlicher Musik gemacht habe. Ursprünglich war ich bei fast 10 Jahre bei den Pfadfindern, Gitarre gelernt habe, also auch sehr früh mit Musik Berührung hatte. Dann war ich KISS-Fan und bin eben mit diesem Multimedia-Bühnenspektakel, Licht, Musik, Theatralik, Einspielungen, ja, da könnte man weit ausholen bis Peter Gabriel und allen möglichen anderen Künstlern, die also das mehr als Inszenierung auch verstanden haben, bis hin zum Rocktheater, was ich auch selber dann später in Berlin betrieben habe und natürlich auch immer gescribbelt habe und mein Fahrtenbuch oder mein Liederbuch mit Ziehfeder ausgeschmückt habe und hatte das große Glück, mein Kunstlehrer in der Oberstufe am Gymnasium war selber Gebrauchsgrafiker aus dem damaligen Jugoslawien, Herr Kulich. Und der hat irgendwie erkannt, dass mir das liegt, dass das Spaß macht. Wir haben also tatsächlich auch schon die ersten Lettern in der Oberstufe im Kunstunterricht geschrieben, Buchstaben, und die Abitursaufgabe war eine Broschüre über den Taunus. Und dann hat er mich zur Seite genommen und hat mir sozusagen, naja, noch so ein bisschen einen Schubs gegeben in die richtige Richtung. Und dann ergab es sich, dass meine allererste Freundin aus Berlin kam und visuelle Kommunikation studiert habe. Bis zu der Zeit wusste ich gar nicht, dass man das studieren kann und dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Weil bis dahin war eigentlich alles Kunst mit Wasserfarbe und Sonnenuntergänge, Pinseln. Und die Lehrerin fand das toll Und man war froh und fand es gut, wenn man eine gute Note bekommen hat. Aber das fand ich eigentlich, war noch keine richtige Herausforderung. Und da war dann auf einmal, hat es Klick gemacht, dass das irgendwie alles so, was ich so, mit dem ich mich so beschäftigt habe, irgendwie zusammengehört. Und habe dann halt, bin nach umgezogen nach Berlin 1983 und habe 84 an der damaligen UdK heute, nee, damaligen HDK, heute UdK, ja, kommt man immer schnell durcheinander mit den ganzen Umbenennungen. Und habe dann dort eben angefangen, visuelle Kommunikation zu studieren. Dort wurde natürlich jetzt nicht Multimedia angeboten und natürlich hat man erstmal die Grundlagen mitgemacht und alles Mögliche. Ich habe dann aber gemerkt, dass so Plakatgestalten, Stillleben und Illustration und Typografie alles wichtig ist als Grundlage. Aber irgendwie war ich so ein Getriebener und sage, ich habe meins noch nicht gefunden. Ich habe damals sogar beispielsweise auch mein Vordiplom über meine Band gemacht und mit Oskar Schlemmers Triadisches Ballett war sozusagen die Theoriearbeit dazu. Und das war aber noch alles nicht wissentlich unter dem Namen Multimedia. Das ist sozusagen jetzt im Nachhinein die Erklärung dafür, dass dort bestimmte Facetten, Puzzleteile zusammengekommen sind, wo ich es dann natürlich im Hauptstudium Klick gemacht hat irgendwann, aber eigentlich auch erst im Anschluss an das Studium. Ich habe mich dann nämlich mit Computeranimation beschäftigt, auf einem Amiga-Computer und sehr intensiv mit Pixeln beschäftigt, was man damit machen kann. Als dann Hypercard noch dazu kam und man wusste, Mensch, im Prinzip kann jedes einzelne Pixel ein Schalter sein, über den du etwas anderes Zusätzliches aktivierst. Musik, eine Textvertiefung, ein neues Bild, ein Film aufrufen. Das war ja damals noch nicht mal digitales Video erfunden. Es gab ja, wenn es hochkam, überhaupt Bildfolgen. Also da sind wir wie beim Animationsfilm, als die Bilder laufen lernten, Einzelbilder hintereinander zu heften. Und so war es dann auch, dass man eben Bildschirmausschnitte als ein Bild definiert hat und davon mehrere hintereinander die erste Animationsschleife ergeben haben. Und dann war nach Abschluss der Übergang vom Amiga-Computer zum Mac. Ich weiß, ich bin damals immer zur HSD, die dann später mal Gravis wurden, gerannt und habe gesagt, sag mal, wann kann denn eigentlich der Mac endlich mal Farbe? Auf dem Amiga geht das schon. Zwar mit Diskettenlaufwerken und 1 Megabyte Arbeitsspeicher, aber wann kann denn der Mac endlich mal Farbe? Ich würde gern wechseln. Und dann ergab sich halt ein erster Job bei der KHM Werbeagentur, wo wir dann digitales Fernsehen mit dem Mac gemacht haben. Und dann gab es diese Software, am Anfang hieß sie noch Macromind Director, später Macromedia Director, Adobe Director, das war mein Tool. Da konnte ich sofort all meine Kenntnisse, die ich im Studium erworben hatte, von Animation, Farbe, Pixeln und eben Interaktion auf einem viel höheren Level fortsetzen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, wenn die Gestaltungsqualität auf dem Rechnerbildschirm, wir müssen zurückdenken, damals gab es 640 mal 480 Pixel. Das ist heute eine kleine Briefmarke, ein Thumbnail in der Ecke. Wenn das mal die Qualität erreicht.
Ein halbes Social Media Reel.
Ja, wenn das mal die, das, richtig, ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr, dann muss man den Studenten immer sagen, ja, also Opa, erzähl mal vom letzten Jahrhundert, kann man ja tatsächlich jetzt schon sagen, war ja dann in den 90ern, da wurde dann ja der Begriff Multimedia geprägt und da wurde mir klar, wenn wir mal auf den Bildschirm eine Qualität erreichen, die zu diesem Zeitpunkt im Druck möglich ist, dann haben wir eigentlich auch gar nicht mehr diese Pixelqualität, die damals so Neville Brody auch geprägt hat und quasi, man hat ja immer die Tools genommen und geguckt, was kann man daraus machen, was sind die Eigenheiten und mit denen auch zu arbeiten, das jetzt mal zu überspringen und mal zu visionieren, dass wir eine visuelle Qualität haben, die sich eigentlich fast durch nichts mehr vom Gedruckten unterscheidet, dann sage ich, dann gelten da auch die gleichen Spielregeln. Und dann muss man sich Gedanken machen, ist wirklich alles auf dem Bildschirm genauso, wie es in der gedruckten Welt ist. Und für mich war dann natürlich auch immer der Punkt, was kann das Medium besser als ein Buch oder ein Film? Und das in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir müssen ja die anderen Medien nicht substituieren, dadurch, dass wir sie nur auf den Bildschirm bringen. Ich hatte auch große Skepsis, ob der Bildschirm jemals ein Lesemedium werden wird. Siehe da, es geht, ja, ich praktiziere das ja nur auf dem Smartphone auch, aber das waren so, sagen wir mal, ein bisschen weiter ausgeholt, die Anfänge und auch die Hintergründe, wie es dazu kam. Und es waren glückliche Fügungen, muss ich sagen, dass ich letzten Endes meine Erfahrungen aus verschiedenen Stadien auf eine sehr smarte Art und Weise zusammenführen konnte und deswegen mich dort auch berufen fühlte, das ist mein Ding. Und es gibt noch nicht viele davon, vielleicht weil die eine andere Vita hatten. Und ich entsinne mich auch an die Anfänge dann Multimedia mit Pixelpark. Ich konnte dann doch auch mit Stolz sagen, ich bin eigentlich einer der wenigen Geschäftsführer überhaupt, die auch Designer sind und die das irgendwie in ihrer, ja, DNA aufgesaugt haben und auch entsprechend verkaufen und leben.
Genau. Du hast ja in deinem Studium dann zum Beispiel Gedichte von Ernst Jandl animiert. Das ist ja noch eine lineare Erzählung, ein Film, wo ich Mundbewegungen entsprechend der Silben, die Jandl da zusammen kombiniert hat, nachempfinden kann. Und das hat einen wahnsinnigen Rhythmus und einen Drive und eine Dynamik, selbst heute noch. Und das kann man auf YouTube sehen. Den Link finden wir auch hier in den Show Notes. Und ich finde das nachhinein sehr beeindruckend, dass das noch existiert. Also es ist ja schwierig aus dieser Zeit überhaupt, aus dieser vergleichsweise noch vor Internetzeit etwas zu transportieren in die heutige Zeit. Deswegen finde ich es schön, dass diese Beispiele dann noch überlebt haben. Aber es ging da ja noch weiter. Du hattest schon Pixelpark erwähnt und du hast mit Paulus Neef zusammen Pixelpark begründet und das Konzept Multimedia war ja letztendlich dann auch euer Geschäftsmodell und dabei bist du ja damals eingestiegen. Es gibt viele Sachen, die bereits berichtet wurden um Pixelpark. Wir hatten auch schon in mehreren Folgen einmal Pixelpark mindestens einmal erwähnt. Grüße an Holger Volland und an Monika Heimann aus der Folge 12. Da haben wir schon damals über diese Start-up-Zeit auch gesprochen. Das war eigentlich schon fast nach Pixelpark, muss ich sagen. Also Pixelpark war quasi der erste Dienstleister in diesem Bereich Multimedia. Würdest du heute sagen, dass Multimedia immer noch ein Geschäftsmodell ist, mit dem man starten kann? Würdest du heute Pixelpark noch einmal gründen?
Ja, also kleine Korrektur, wir waren nicht die einzigen und nicht ganz die ersten. Es gab auch immerhin noch Media Lab in München. Die waren auch sehr dicht an Apple dran und so kam auch damals der Kontakt. Wir sind selber zu Apple hingefahren und kriegten dann gleich das Angebot, in 4 Monaten einen Stand auf der CeBIT zu haben. Das war natürlich auch eine super Steilvorlage zu sagen, ey, wir müssen Gas geben. Ich glaube, das können wir auch. Ich war auch in
CeBIT
Amerika
ist übrigens
damals.
für alle, die das nicht mehr
Ja.
wissen, die weltgrößte Computermesse in Hannover. Sie ist nicht mehr existent. Ich selbst habe noch auf der CeBIT gearbeitet. Viele erinnern sich noch daran, aber es bleibt eine Erinnerung.
Ja, das ist wahr. Also, das ist ja nun wirklich schon im letzten Jahrhundert 1991 gewesen. Und vorher war ich auch auf der ersten Macromind Developer Conference in San Francisco und habe gesehen, die kochen eigentlich auch nur mit Wasser. Das können wir hier auch. Und das war dann einfach so der Ansporn zu sagen, da ist eine Nische, da gehen wir rein. Und parallel zu unserer Firma gab es 2 Jahre Vorsprung auch die Firma Art & Com, die allerdings in der Ausprägung jetzt nicht sich unbedingt mit Multimedia positioniert haben. Deswegen dachte ich, nachdem ich so ein bisschen den Markt analysiert habe, sofern man das konnte, wir hatten ja noch nicht das Internet, das darf man auch nicht vergessen, ja. Und wie du schon sagtest, der Begriff Start-up und Entrepreneur war damals überhaupt noch kein gängiger Begriff für so etwas. Wir haben also unser Gespartes für eine Unternehmensberatung auf den Tisch gelegt und gesagt, helfen Sie uns mal einen Unternehmensplan zu machen, haben viel Geld für nichts ausgegeben und hinterher haben die Banken gesagt, das hätten sie sparen können, wir hätten ihnen den Kredit auch so gegeben. Das ist überzeugend, was sie da vortragen. Naja, das sind halt so die Learnings. Learnings, weil so etwas wurde damals an der Universität auch nicht gelehrt. Da gab es keine IHK, die sich irgendwie gesagt hat, wir helfen euch mal, wie geht sowas? Gut, aber zurück zur Frage, würde ich sowas heute nochmal machen? Ja, also lass mich noch ganz kurz etwas ergänzen. Es gibt ja einerseits das klassische Agenturgeschäft und als absolvierter Diplom-Designer damals dachte ich natürlich auch, ich werde einen Job in einer Werbeagentur finden. Und das war ja auch das, was mir eigentlich mein Lehrer damals so in der Schule vermittelt hat. Er war halt ein Selbstständiger und dass das klein geht und dass das größer geht, habe ich dann eben auch ganz schnell bei der GKM erfahren und habe dann aber auch gesehen, Also eigentlich finde ich das nicht immer unbedingt spannend, aus jedem Kundenauftrag irgendwie versuchen, irgendwie eine schnittige Geschichte und Story, Branding, ja, das Branding für so ein Label oder für ein Produkt oder ein Service vorzunehmen. Also eigentlich reizt es mich auch ein bisschen mit der Narration in dem Bereich Fiktion oder eben auch Dokumentation mit hineinzugehen. Und diesbezüglich haben wir natürlich versucht, mit den ersten Produkten auch Dinge umzusetzen, wo wir nicht nur den reinen Nutzen in den Vordergrund stellen, sondern eben ein gewisses Storytelling, was ja später als Begriff auch Interactive Storytelling zu einem Begriff geworden ist. Und mir war natürlich klar bei Pixelpark, Eko, du hattest gar nicht die Zeit, das vernünftig zu untersuchen. Ja, ich meine, der Volker hat auch gesagt, na ja, wir haben, der war nach meiner Zeit bei Pixelpark, an der Stelle schöne Grüße, sagt er auch, na ja, wir haben halt viel ausprobiert, weil es gab noch keine Vorbilder. Stimmt, es gab keine Vorbilder, aber ich habe mich zumindest darauf besonnen, die Dinge, die ich selbst durch meinen Werdegang ausprobiert habe, dass ich darauf aufbauen kann und hätte mir damals auch gewünscht, vielleicht hättest du noch ein bisschen mehr Film studiert, dann wäre dir auch irgendwie das Storytelling leichter von der Hand gegangen. Und von daher habe ich versucht, immer bei jedem Projekt da so ein bisschen was mit unterzubringen, damit die ganze Sache einfach auch ein bisschen fluffiger und ein bisschen interessanter wird und auch eben ein paar Dinge, die nicht so offensichtlich einfach nur verkaufen, 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 sondern eben letzten Endes auch den Konsumenten überraschen am anderen Ende. Also das war mir dann in der Kommunikation auch wichtig. Und das schließt jetzt den Bogen, als ich dann schon nach 3 Jahren bei Pixelpark das Schiff verlassen habe, dass ich mich nochmal zurückgezogen habe und quasi diesen Bereich Interactive Storytelling für mich in einem sehr langen Projekt Berlin Connection entwickelt und mich weitergebildet habe, quasi aus eigenem Anreiz, aus eigenem Antrieb, aus intrinsischem Neugier, dass ich sage, wenn ich das jetzt noch mit unterbringe, auch noch, und das auch profund verkaufen möchte oder nutzen möchte für meine zukünftigen Projekte, dann musst du das einfach etwas substanzieller angehen und nicht nur mit so Schnellschüssen mal in die Gegend dich verabschieden und sagen, das war's schon gewesen, weil das habe ich nun mal in meiner Laufbahn erfahren, dass man dann eben auch selbstkritisch sich die Zeit nehmen muss. Und Ernst Jandl war diesbezüglich ja auch eine Geschichte, die durch meinen damaligen Professor Dommel, der ein Jandl-Fan war, der hat gesagt, Herr Wandt, also Sie können das gerne mit dem Computer machen, aber fragen Sie mich bitte nicht, wie es geht. Also, aber ich bitte Sie, nehmen Sie Ernst Jandl. Also
Eine
mit diesen beiden.
professorale Antwort.
Ja, und von daher musste ich ja schon zu diesem Zeitpunkt alleine an den Dingen arbeiten. Und das Ergebnis war all dem geschuldet, was ich vorhin schon berichtet habe, dass wir also gar nicht so einen großen Bildschirm hatten, dass wir kleine Bildfolgen hatten und dass dann irgendwann diese Matrix da entstanden ist, die eben auch sehr frei und avantgardistisch ist. Ernst Jandl hat die Arbeit selber mal gesehen in Berlin bei einer Lesung. In der Philharmonie habe ich ihn sogar mal noch zu Lebzeiten gesprochen. Er hat sich sogar bedankt dafür mit einer Aufnahme auf meinem Anrufbeantworter, indem er se selber zyklisch, weil man ja nur eine Minute sprechen kann, nachdem der Apparat aufgelegt hat, rief er wieder an und bezog sich auf das davor Gesagte.
Ein
Ja,
Looper.
es war ein richtig interessanter Looper und wo ich
Cool,
gesagt habe,
ja.
boah, also ich als kleine Größe, so ein Dichter aus Österreich, bietet mir sozusagen das an als Dank dafür. Das hat mir wirklich, ja, da bin ich warm ums Herz geworden, habe gedacht, wow, toll.
Super. Wunderschön. Berlin Connection hast du erwähnt. Leider ist es nicht im Internet zu finden. Also es gibt eine Website, man kann es bestellen, man kann es kaufen. Aber was genau ist es? Was ist das für ein Medium? Was hat dich dazu getrieben? Versuch's mal kurz zu umreißen für alle, die jetzt nicht wissen, was eine interaktive CD-ROM ist.
Ja, also eigentlich könnte man sagen, aus heutiger Sicht, vielleicht ist es ein Serious Game, es ist ein Abenteuerspiel. Das kennt eigentlich jeder. Es gibt immer Probleme und man muss, um voranzukommen in der Geschichte, Aufgaben lösen. Und ich habe damals unter dem Einfluss des damals sehr bekannt gewordenen Computerspiels Riven und Myst gesagt, wie wäre es, wenn wir so ein Thema dokumentarisch aufziehen. Und da ich selber eben in meiner Biografie, ein Großteil meiner Familie lebte zu dem Zeitpunkt der Anfängen des Entwicklung des Spiels eben noch in Ostdeutschland. Und habe gesagt, Berlin fand ich auch klasse, deswegen bin ich auch nach Berlin gegangen. Wie wäre es, wenn wir da einen Thriller entwickeln, der sich mit dem Fall der Mauer beschäftigt und gleichzeitig aber die Züge eines Abenteuerspiels beinhaltet, wo man auch Zeitreisen in die Nachkriegsgeschichte des Kalten Kriegs unternehmen kann, auch dort quasi contentbasiert Aufgaben löst, also edukative Momente, wo man eben was lernt dabei, um dann letzten Endes in der Gegenwart ja die Gangster zu überführen und ähnlich wie in einem Dokumentarthriller, in der Belletristik oder im Filmischen so ein Werk abliefert. Und da man diese ganzen Computerdaten ja irgendwo speichern muss, Internet gab es noch nicht, zumindest noch nicht so, dass man solche großen Datenmengen transferieren könnte. Heute würde das gehen. Wurde das Ganze natürlich auf einer kleinen Disk gespeichert und das nannte sich eben CD-ROM, Read Only Memory. Und die wurde eben mit einem Laufwerk eingelegt, ähnlich wie eine Audio-CD am Computer. Und es gab Computer, die hatten sowas eingebaut, es gab externe Laufwerke und man musste dann vorher halt seine ganze Festplatte zu einem Presswerk schicken und die haben dann daraus die CD gemacht. Naja, und bei so einer Geschichte ist natürlich dann auch crossmediales Verständnis notwendig, denn es geht nicht nur um die Applikation auf dem Bildschirm, sondern man muss da auch ein Booklet und ein Tutorial und die Verpackung gestalten, die Marketing-Effekte. Wir haben Poster in der Berliner U-Bahn aufgehängt, wir haben eine Schnitzeljagd vom Fernsehturm bis hin zur Pressekonferenz im Alliiertenmuseum in der Clay Alley organisiert, also ziemlich viel drumherum und für ein Mannstudio war das natürlich auch eine Reise von 4,5 Jahren und die Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel und Henry Steinhau, der mich da auch unterstützt hat, der ja damals auch Chefredakteur der Screen Multimedia war, habe ich natürlich auch immer gelernt, dass Netzwerke wichtig sind, um dann mit seinen Sachen sich auch positionieren zu können. Denn das Sprachrohr Pixelpark stand mir ja nicht mehr zur Verfügung als medialer Auftritt. Ich war ja sozusagen zum Multimedia-Krieger geworden und hatte aber den festen Glauben, das wird schon was. Auch wenn man mich in Potsdam und Babelsberg nicht immer ganz verstanden hat, wenn ich versucht habe, dort auf Sponsoring und Unterstützer zu hoffen. Also da war auch das Denken in linearen Strukturen noch sehr verhaftet. Also dieses parallele Erzählen von Geschichten und dadurch auch spielerische Komponenten aufzugreifen, das hat eine Weile gebraucht, bis das Leute verstanden haben.
Berlin Connection ist ja auch eine Geschichte, also eine erfahrbare Geschichte, eine Art Adventure. Ich kriege eine Rolle, ich kriege Aufgaben und kann mich dann durch diese Geschichte durcharbeiten, sodass ich selber den Ablauf auch bestimme als Player, als Spieler. Das ist ja eigentlich heute immer noch so im Game Design. Du sagtest vorhin, dir hätte ein bisschen Filmstudium gefehlt, was die Dramaturgie angeht. Ist es heute eigentlich immer noch so? Oder also wenn Studierende bei dir in Braunschweig zum Beispiel solche Interaktionen entwickelt haben oder wenn du andere Teams betreust oder mit anderen zusammenarbeitest, ist das heute eingängiger? Also sind diese Gegebenheiten schon da, wenn die Menschen mit Multimedia in Anführungsstrichen zu tun haben?
Naja, ich denke, durchaus berechtigterweise sagen zu können, Multimedia ist ähnlich wie die Filmproduktion und die Position eines Regisseurs schon eine Königsdisziplin, wo sehr viele Facetten zusammenkommen. Und das kann man natürlich nicht in einer kurzen Zeitspanne alles zusammenfassen. Auch ein Architekt braucht erstmal in seinem Studium verschiedene Qualitäten, bis er an dem Punkt ist, dass er auch wirklich Häuser bauen kann, die stehen bleiben. Ja, man kann da nicht einfach die Statik ausschalten oder bestimmte andere Materialeigenschaften. Und so ähnlich ist es sicherlich auch in der Multimedia-Produktion, dass man sich für die verschiedenen Gestaltungsdisziplinen Zeit nehmen muss. Und das deckt sich natürlich dann auch mit der Notwendigkeit für das Lehrpersonal. Ja, man kann sicherlich Ausflüge und kleine Etüden in verschiedenen Bereichen machen, auch innerhalb eines Semesters. Völlig klar. Und um erstmal herauszufinden, liegt einem diese Erzählart, liegt einem diese Darstellungsart, diese Kommunikationsart, um dann zu erkennen, ich müsste eigentlich hier und da nochmal tiefer nachfassen, um mich zu professionalisieren. Vereinzelt hatte ich solche Studenten, die dann auch tatsächlich 4 oder 5 Semester bei mir geblieben sind, bei mir auch den Abschluss gemacht haben. Es besteht nur leider in unserer schnelllebigen Zeit und jeder hat ein Mobiltelefon in der Hosentasche, der vermeintliche Glaube, man könne das so eben mal auch schnell machen. Und das ist sicher richtig. Es gibt genug Apps, die einem auch Arbeit abnehmen. Es ist nur die Frage, wie langlebig sind dann die Resultate? Wie schnell verpufft ein Effekt, weil er eben nur ein Effekt ist? Und dieses Geschichtenerzählen, das ist ja dann doch was Substanzielles, was irgendwie im Stammhirn hängen bleibt, wenn es gut gemacht ist, was man sich im Zweifelsfall sogar 2 oder 3 Mal anschauen kann, weil dort eben auch mehr Intelligenz in die ganze Art und Weise der Aufbereitung, die Anspielung, die Verlängerung, die da drin sind, fließt. Und da braucht man natürlich dann auch verschiedene Disziplinen. Also wir hatten für Workshops dann eben auch Fachleute von außerhalb, Leute, die Drehbücher schreiben, wo dann die Aufgabe für einen Studenten ist, mach mal ein interaktives Skript, das ist die Ausgangslage, das soll erreicht werden. Oder ich habe zum Beispiel bei Berlin Connection, die Fortsetzung davon war noch ein zweiter Teil, gab es einen Roman, auch ein neuer Versuch von einem digitalen Spiel, dann in die Belletristik zu gehen, weil wir noch ein Marketinginstrument brauchten, weil nach 2 Jahren die Luft verpufft war und dann gab ja noch die Dotcom-Krise, kam auch noch gleichzeitig dazu. Und mit diesem Roman habe ich gelernt, mit einem Krimi-Autoren der oberen Klasse in Deutschland zusammenzuarbeiten, Hartmut Mechtel, der auch einige Preise gewonnen hat, aber nicht so bekannt ist, ein Ostberliner Krimi-Autor, und gemerkt habe, boah, wie schnell der Sachen lösen kann, die für mich in der Konstruktion irre schwierig sind, in dem Krimi die Logik zu erhalten, warum das Motiv so und so ist und der schuldig und die, und dann brauchen wir noch die Backstory und das und das und dann passt das. Und ich sage, klasse, Mensch, wenn ich davon noch mehr gewusst hätte, dann wäre ich noch sicherer in meine eigene Arbeit gegangen. Also du hattest vorhin ja auch angesprochen, ist das heute noch ein Modell? Kann man damit heute noch arbeiten? Ich denke ja, natürlich nicht mehr mit CD-ROM, aber es gibt ja nun auch andere Spielarten. Wir sind ja nicht stehen geblieben bei der CD-ROM und auch nicht beim Internet. Wir haben ja jetzt auch noch das Metaverse, virtuelle Welten. Es gibt die Virtual Production, die also auch im Filmischen durchaus neue Spielarten offeriert, wo Filme erweitert werden können, indem man eben einerseits auch die Welten schneller erstellt, aber sich auch zu überlegen, wie lassen sich fürs Internet daraus vielleicht interaktive Erzählformen generieren. Einer meiner mitbesten Studenten, der hier auch eine große Agentur in Braunschweig unterhält, Peter Werner, schöne Grüße an der Stelle, der hat auch selber mal eine Software entwickelt, mit der man tatsächlich interaktive Filmverschleifung herstellen kann, so dass man quasi Interaktionspunkte, während der Film abläuft, angezeigt bekommt und damit dann auf einmal den Verlauf des Films ändern kann. Ja, und wenn man sich die Game Engines nimmt, ich habe ja auch teilweise Game-Seminare angeboten, wo wir uns wirklich auch mit den Grundzügen des Spielens beschäftigt haben, ob das nun Kartenspiele sind, Würfelspiele, Brettspiele, und daraus dann quasi die Rezepturen, wie findet das Eingang in digitale Spiele, dann kann man natürlich mit so einer Game Engine, ob es jetzt nur die Unreal Engine ist oder Unity, durchaus auch in andere Bereiche des Erzählens gehen. Ob das ins museale Erzählen geht, in interaktive Anwendungen, Installationen oder eben auch das reine Gaming. Einer meiner Studierenden hat zum Beispiel auch ein Serious Game Imagine Earth entwickelt, was auch zwischen Realität und Fiktion eine Spielidee gewesen ist vor über 10 Jahren. Und ich habe gerade gestern mit ihm telefoniert und er sagt, du Eko, ich kann da immer noch von leben. Wir sind nur ein 2-Mann-Studio. Der lebt seit 10 Jahren von diesem Spiel, was sie zu zweit entwickelt haben. Die haben jetzt nochmal eine Förderung gekriegt. Die sind migriert in andere Plattformen hinein. Das gibt's auf Steam. Es gibt immer wieder neue Kapitel davon. Sie haben sogar von mir eine Umweltkampagne mit drin, weil es geht darum, die Welt zu retten, mit Ressourcenmanagement zu arbeiten. Und wo ich sage, ja, es gibt durchaus mit Fantasie und Kreativität und dem entsprechenden Mut immer wieder neue Konstellationen, diese Form zu etablieren und entsprechend auch damit erfolgreich zu sein. Und dementsprechend muss man sich aber auch im Studium etwas mehr Zeit nehmen.
Wir haben zu dem Thema Serious Game Design, haben wir mit Felix Rudzinski gesprochen in Folge 4. Schöne Grüße an Felix. Da geht es ja auch darum, tatsächlich Themen, wie du eben gerade schon sagst, Themen wie Umwelt oder einfach Umgang mit Ressourcen. Ressourcen ist ja quasi eine Gegebenheit in einem Game Setting. Und das heißt, ich muss mit Ressourcen umgehen, ich muss mit Werkzeugen umgehen, ich habe gewisse Fähigkeiten, die ich entwickle und so weiter. Und so komme ich von Level zu Level und kann das Ziel lösen. Das ist ja dann auch Thema für viele Dinge. Wir werden nachher noch auf dein Umweltengagement mal eingehen und darauf zu sprechen kommen. Mir ist aber noch eine Sache dabei wichtig. Wenn ich jetzt sage, ich habe diese ganzen Werkzeuge und Plattformen, und du hast schon erwähnt Metaverse. Auch dazu reden wir nachher über dein Projekt in diesem Bereich oder zu deinen Projekten, dass dieses Tooling doch heute ein anderes ist. Du hattest von Director gesprochen, du hattest vorher noch von diesem eigentlichen Nichts gesprochen. Es gab eigentlich gar keine richtigen Werkzeuge. Man hat sich mit vielen Wegen zu helfen gewusst, wie man quasi aus Einzelbildern, berechneten Einzelbildern einen Film gemacht hat. Und dann gab es irgendwann so ein Tool wie Director. Dann hat's Adobe leider in der Mottenkiste verschwinden lassen und hat dann Flash programmiert. Dann war Flash weg. Dann hieß es, wir machen alles mit Web. Jetzt ist alles mit Metaverse. Jetzt haben wir Game Engines und so weiter. Wir haben das alles zusammen schon durchlebt. Und heute haben wir Game Engines und heraus kommt dann unter anderem eine App. Im Prinzip ist das ja auch nur ein Datenpaket, was ich dann auf ein Medium transportiere, zum Beispiel auf die Festplatte eines Smartphones. Im Prinzip eigentlich genauso wie mit Director, wenn man hinterher das Paket sozusagen zum Starten auf das Medium exportiert hat. So ähnlich ist das ja heute eigentlich immer noch. Aber das ganze Tooling ist ja ein anderes. Kann es sein, dass sich vielleicht doch sehr viele Game Designer mit dem Tooling ein bisschen in die Möglichkeiten der technischen Möglichkeiten verlieren und weniger das Storytelling eigentlich voranbringen?
Ja, also ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich in der letzten Zeit nicht mehr sehr viel Zeit gefunden habe, um mich mit den aktuellen Game-Entwicklungen auseinanderzusetzen. Vor 10, 15 Jahren war ich da tiefer drin. Ich weiß nur aus einer Erfahrung, Ende der 90er Jahre habe ich die ersten Sachen von Berlin Connection mal auf so einem deutschen Entwicklerkonferenz in, ich glaube, Offenbach vorgestellt und habe dort einen Vortrag gemacht über Interactive Storytelling. Danach gab es so eine Auswertung über die Vorträge und ich glaube, mein Vortrag war der schlechteste. Nicht, weil er schlecht gemacht war, sondern weil es die Leute nicht verstanden haben. Heute sagen sie alle, natürlich ist Storytelling wichtig, aber damals sagten die, Eko, von was erzählst denn du da? Daran kann man nur sehen, die Genese auch des Gamings war ja auch von vielen selbstgemachten Leuten, die also irgendwie gespielt haben und sich die Tools erobert haben und dann daraus eben etwas entwickelt haben und quasi gar nicht so eine gestalterische Ausbildung durchlebt haben oder davon vielleicht auch wussten. Also ob das der Einsatz von Typografie war oder anderen Klischees, die man jetzt als, sagen wir mal, Gestandener oder eben Experte da ganz anders drauf schaut. Ich meine, das gibt's ja nun in anderen Disziplinen auch. Da kann man sich ja auch genügend Filme angucken. Natürlich sind tolle Spiele auch entstanden durch große Teams. Ich will nicht sagen, dass das immer noch so ist. Nein, definitiv nicht. Ich meine, das Verständnis, das wäre ja auch schade. Also man hat viel voneinander gelernt und es gibt eben auch eine ganze, ja, die Developers Conference, GDC Game Developer Conference in San Francisco. Ich war 2009 zum Beispiel auch mit meinem guten Freund Thomas Lugajczyk von der Games Academy zusammen da. Wir hatten auch mal eine Kooperation an der HBK 5 Jahre. Das war so eine Exzellenzinitiative, den Leuten von der Games Academy aus Berlin, Frankfurt und angedacht auch Vancouver einen Übergang aus ihrer Ausbildung zu universitär, zu einer universitären Ausbildung zu schaffen. Und da hat man natürlich auch gesehen, boah, das ist ein weltweites Netzwerk und da gibt's natürlich irre Möglichkeiten. Die Tools sind komplexer und einfacher geworden. Ich würde jetzt nicht sagen, zurückkommt auf deine Frage, dass die Tools heute da im Mittelpunkt stehen. Aber ich glaube, es tut auch manchmal ganz gut, wenn man einen Schritt zurückgeht und sagt, wie würden wir das jetzt eigentlich ohne diese Tools machen? Worum geht's denn eigentlich in dem in dem Spiel Where's the Beef und was wollen wir erreichen, weil man sich schnell sonst auch in Effekten und technischen Hochleistungen misst. Ich sag mal, die ganze Diskussion mit Ballerspielen hat man ja nun zur Genüge in Deutschland und dass das jetzt nicht unbedingt kriminelle Tendenzen oder sonst was oder destruktive Tendenzen erhöht, dass Spielen sehr wichtig ist, um eben auch Lebenssituationen zu trainieren und zu perfektionieren. Also das war für mich nie ein Kriterium, jetzt deswegen die Nase zu rümpfen. Aber ich habe es gemerkt, dass das auch an unserer Uni irgendwie schief angeguckt würde, wenn ich gesagt habe, wir gehen jetzt mal hier mit unserem Gaming-Seminar, wir gehen mal eine Runde Paintball spielen. Die Leute müssen mal wissen, wie das ist, wenn man selber durch das Gelände rennt und mit all diesen körperlichen Anstrengungen zu tun hat. Und haben dann einfach gesagt, pass mal auf, wir binden hier mal die Beine zusammen und dann sind immer zwei Leute zusammen und ihr Lebenspunkt ist ein rohes Ei auf dem Löffel und wenn der runtergefallen ist, dann sind die ausgeschieden. Also ganz banal, einfach auch mal gegen den Strich zu bürsten, disruptiv zu sein und sich nicht sozusagen nur als Verlängerer der Tools zu begreifen, sondern auch mit solchen intrinsischen, spielerischen Sachen, die ich ja nun auch aus meiner Pfadfinderzeit zur Genüge kenne, wo man eben eine sehr enge Verbindung zur Natur hat und draußen unterwegs ist und sagt, wie kriegt man davon was rein oder motiviert die Leute aus dem Spiel heraus, mal über andere Dinge nachzudenken. Und wenn es solche Anstöße gibt durch ein Medium, dann ist ja doch eine ganze Menge erreicht. Ja.
Bei Berlin Connection ist ja das Thema Geschichte interessant. Und auch bei Berlin im Untergrund, Potsdamer Platz, ist das genauso bei deinem zweiten Multimedia-Projekt. Das geht auch so weiter. Du hast dich auch mit weiteren Themen geschichtlicher Art beschäftigt. Wenn ich über Berlin Connection heute nachdenke, dann fällt mir sofort Babylon Berlin ein, die Fernsehserie, die sich ja aufgrund einer Krimiserie von Volker Kutscher quasi entwickelt und der wir dort folgen können, die auch durchaus eine interaktive Geschichte sein könnte, weil es wahnsinnig viele Rollen hat. Allein die Hauptrollen sind, ich glaube, über 15 bis 20 Rollen eigentlich, denen man permanent folgt durch alle Staffeln durch. Und das ist ja ein wahnsinnig komplexes Konstrukt, die da ein dreiköpfiges Regie-Team aufgezogen hat, auf Basis der Romane, die ja auch nochmal interpretiert werden mussten in ein anderes Medium. Worauf ich aber eigentlich hinaus will in meiner Frage, das Thema Geschichte oder auch kulturelles Erbe, ist das nicht heute das Wichtigste überhaupt, das zu transportieren und durch digitale Medien in die Zukunft zu bringen, um auch einfach auch neue Generationen zu informieren und zu sagen, schaut mal, was damals passiert ist.
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Das war einerseits bei mir auch immer motiviert, dass mich solche Belletristik irgendwie mehr angesprochen hat, dass ich eigentlich nie so ein riesiger Fan von Science Fiction geworden bin. Klar, gucke ich mir auch mal einen Film an. Aber ich weiß nicht, wenn es um die Ermordung von Kennedy ging, um andere Agentengeschichten, wo also auch politische Hintergründe, weil ich eigentlich sonst nicht so ein politischer Mensch gewesen bin in meiner Kindheit. Mein Vater hat mich immer ermahnt, wenn man nicht weiß, was in der Weltpolitik los ist, da kann man gar nicht mitreden. Und ich so, ja, aber ich habe doch eigentlich einen anderen Auftrag. Ich möchte doch was kreieren und was schaffen und ich kann mich nicht ständig mit den Weltproblemen beschäftigen. Aber auf die Art und Weise kommen sie zurück und machen einem eben auch klar, das hat alles auch was miteinander zu tun. Und wir haben vielleicht im Transfer auch für die nächste Generation. Ich meine, ich habe auch einen Sohn, der ist jetzt 26. Und man möchte vielleicht auch etwas weitergeben. Meine Familiengeschichte war ja auch mit ein bisschen Hintergrund Berlin Connection zu sagen, das ist eigentlich eine Sache. Ich weiß noch, als Kind habe ich mich immer gesehen in der Klasse. Ich war einer der wenigen, die überhaupt Verwandtschaft in Ostdeutschland hatten und die Hintergründe des Grenzübertritts und was uns da alles immer so passiert ist. Das konnte die sich gar nicht vorstellen und das ist jetzt nicht irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern irgendwie, das hat einen beschäftigt und das musste man irgendwie dann doch mal vielleicht verarbeiten und so kommen eben auch immer wieder Themen auf, wenn ich mich umschaue in der Welt, irgendwo hinfahre, man sagt ja, Reisen bildet und ich reise gerne und habe das eben auch früh durch die Pfadfinderei gelernt und wo ich schon überall war, es passiert mir selten, dass ich irgendwo nicht mal hängen bleibe und sage, ey, das ist aber interessant, Mensch, da könnte man was draus machen. Ja gut, ich habe nicht die Zeit, aber es ist eine schöne Schublade, einfach mal so gedanklich kurz durchspielen, mal für eine halbe Stunde mal so auf der Zugfahrt das mal so ein bisschen durchdeklinieren und natürlich ist jetzt auch eine Lebensreife und Erfahrung da, dass sowas schneller geht und man nicht davor sitzt und sagt, wie lösen wir das denn, wie machen wir das denn, sondern es gibt einen kleinen Auslöser für etwas und dann sagt man, Das hat ja niemand so gemacht bis jetzt. Warum eigentlich nicht? Ist eigentlich eine schöne Geschichte, die könnte man erzählen. Und diese Art der dokumentarischen oder halbdokumentarischen Arbeit fand ich eigentlich immer sehr reizvoll, weil es gibt sozusagen schon einen Fundus, den muss man sich dann wie ein Archäologe erforschen, rausfinden, recherchieren und den dann neu zusammenfügen, vielleicht mit einem modernen Medium und anderen davon berichten, die manchmal gar nichts wissen über ihre eigene Vergangenheit oder gar keine Fragen stellen. Denn erst wenn ich weiß, wo ich herkomme, kann ich eigentlich auch definieren, wo will ich denn hin. Und das sind so Dinge, die sollten nicht verloren gehen, weil dafür ist die menschliche Kultur und die Entwicklung dahin, das ist ja kein Selbstläufer. Da muss man ja auch die Qualitäten und Tugenden erhalten und eben weitergeben an die nächste Generation. Denn sonst bespielen irgendwann nur noch Medien Medien und der Mensch ist ja dann halt ein lebender Organismus, aber der sollte da eigentlich schon die Oberhand behalten und das geht am besten, indem man eben von anderen Menschen erzählt, die etwas erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind und so kann man eben auch aus der Vergangenheit etwas lernen und mitnehmen.
Jetzt sind Medien ja gerne ein Produkt zum Konsum, zur Unterhaltung, zum Spaß, eventuell zur Information bei Geschichte. Aber wie sagte doch auch ein Podcast-Teilnehmer, Thorsten Stapelkampe, zeig mir mal ein Design, was Leben gerettet hat. Und da musste ich lange nachdenken. Es dauerte. Ich habe noch nicht so wirklich viele Antworten gefunden. Ich habe sicherlich schon viele Designs gesehen, wo es zu Bewegungen gab, wo es Veränderungen gab, vielleicht auch tatsächlich lebensrettende Maßnahmen, aber tatsächlich nicht unbedingt Leben. Aber du hast ein Projekt begleitet, in dem es um das Thema Umwelt geht und in dem zumindest ein Stück Umwelt gerettet wurde. Ich glaube, du darfst da gerne mal ausführlich drüber sprechen. Ich nenne mal das Thema Safe Bunker Island.
Ja, vielen Dank. Da geht ja jetzt eine weitere Tür auf. Aber bevor wir dazu kommen, schönen Gruß an Thorsten. Thorsten war ein Student bei mir auch an der KHM in Köln. Ich glaube, wir haben uns seitdem immer nur durch digitale Medien ausgetauscht. Ich glaube, ich muss den mal anrufen. Das ist so viel Zeit vergangen. Also ich durfte auch mit meinen Werken in seinen Büchern vertreten sein, gerade die beiden CD-ROMs, über die wir gesprochen haben. Ja, interessante Frage, wann die sein Leben rettet. Ich würde das jetzt für unser Projekt Safe Bunker Island bisschen anders formulieren. Ich sag mal so, mir ging es damals darum, in Indonesien, ist kurz umrissen. Es gibt in Nordindonesien, man muss wissen, Indonesien ist ziemlich groß mit 17.500 Inseln, das ist ein riesiges Reich. Und je weiter man an die Peripherie kommt, desto schwieriger wird das zu kontrollieren. Und damals hatte eben sich eine chinesische Bergbaufirma eine Mining-Lizenz, also wo man schon mal schürft und nachguckt, erschlichen und korrupt erstanden und fing an, auf einer kleinen Insel sozusagen für umgerechnet 20 Millionen US-Dollar riesige Förderbänder und eine Munitionssprengkammer und dies und das aufzustellen. Es ging darum, es wurde in der Öffentlichkeit behauptet, es ginge um Eisenerz auf einer kleinen Insel, die mitten im Biodiversity-Dreieck liegt, im sogenannten Coral Triangle, zu der sich mehrere Staaten dort im südostasiatischen Raum verpflichtet haben, diesen zu schützen, weil es dort nach der Eiszeit, als der Meeresspiegel wieder angestiegen ist, zu einer hohen Biodiversität gekommen ist, die dort endemisch und einzigartig ist. Ich war dort selber das erste Mal tauchen, 2007, und habe davon eben über eine deutsche Freundin, die dort ein Ressort unterhalten hat, erfahren und habe dann gesagt, nachdem ein anderes Projekt mit Umweltverschmutzung dort gab und man konnte nichts dagegen machen, weil dort die entsprechende Unterstützung für den Präsidenten von Indonesien erfolgt war und man konnte gegen diesen Minenbesitzer nicht vorgehen, beziehungsweise alle Erfolge von meiner Bekannten Katrin. Wir machen das mal anders. Lass uns mal Social Media benutzen. Das war 2011. Ich habe da so eine Idee. Ich hatte vorher für diese Tsunami Katastrophe in Japan schon mal an so einem Projekt teilgenommen, mich selbst engagiert und gemerkt, wie man so eine virtuelle Firma auf einmal aufbaut oder eine Engagement-Kampagne strickt mit völlig wildfremden Leuten. Man muss natürlich auch da eben gucken, dass man da seriös bleibt, dass man sich also nicht gegenseitig einfeindet, dass man eine gemeinsame Strategie entwickelt und all das, wo ich dachte, wow, jetzt, wenn du selber sowas aus dem Hut zauberst und aufbaust, mit was musst du dich denn da alles beschäftigen, um diese illegale Bergbauunternehmen, das zu verhindern, noch weiter ausgeführt? Also die haben in der Öffentlichkeit gesagt, es geht um Eisenerz. Man muss wissen, der Eisenerz-Weltmarktpreis, der ist sowas von im Keller. Da gibt es viel größere Lager in Afrika, als auf einer kleinen Insel da am Rande von Indonesien zu den Philippinen zu graben. Da sollten auch zwei Ortschaften umgesiedelt werden. Es würden dabei Riffe kaputt gemacht, zerstört. Sie sind da mit riesigen Schiffen aus China eingefahren und haben dann gegen die lokalen Bauern und Farmer und Fischer sind die vorgegangen. Und wir wissen, dass es am Festland einige Minen gibt, die eben zu Umweltverschmutzung geführt haben, Wasserverunreinigungen, Hautausschläge bei den Locals, die von dem Wasser leben und dort ihre täglichen Geschäfte tätigen, dass es eigentlich um Gold gehen muss und nicht um Eisenerz. Also viel Korruption war für mich auch nicht ganz einfach. Ich musste mich da im Hintergrund halten, und habe dann trotzdem die ganzen Social-Media-Sachen orchestriert, bis hin, dass wir die größte Rockband Indonesiens, deren Sänger auch ein Taucher ist und der mit dem Nachfolgepräsidenten per Du war, weil der Jokowi auch ein Heavy-Metal-Fan ist und der zu der Inauguration von Jokowi dann im Olympiastadion, nee, nicht Olympiastadion, naja, auf jeden Fall ein sehr großes Stadion in Indonesien, mir fällt jetzt gerade Galora, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, aber ich glaube 120 oder 140.000 Zuschauer gespielt hat, wo ich sage, buh, wenn du hinter dem stehst, dann kannst du das eigentlich machen. Und wir haben dann über 7 Jahre prozessiert, weil wir herausgefunden haben, dass eben das Bergbauunternehmen gegen mehrere Paragraphen verstoßen hat und sind damit vor Gericht gezogen. Und das hat 5 Gerichtsverfahren gebraucht, von dem Lokalgericht zum Provinzgericht bis hin zum Supreme Court in Jakarta. Das endgültige Gerichtsurteil wurde von den Richtern sogar noch mal ein Jahr lang in Schubladen zurückgehalten. Also auch da muss es eine Menge Korruption gegeben haben. Ich war damals selbst noch in einem Präsidialbüro des vorhergehenden Umweltministers und er hat gesagt, Eku, ich schreibe sofort einen Brief an alle Ministerien und den Präsidenten. Ihr habt sowas von Recht. Das war allerdings ein bisschen spät, weil da gerade der Regierungswechsel anstand. Also ich habe sehr viel unternommen. Ich war bei Gerichtsprozessen dabei. Mich hat es interessiert und ich habe gesagt, wenn du was machst, dann richtig und dann komplett. Und dann auch mit allen Konsequenzen. Ich habe sozusagen, jetzt kommt der mediale Bereich, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe ein visuelles Erscheinungsbild dafür kreiert. Wir hatten so einen grünen Daumen. Aku Cinta Banka, das heißt übersetzt vom Bahasa Indonesia, ich liebe Banka, I love Banka, es musste eine einfache Message sein. Die haben wir ausgeschnitten und an Bambussticks dran geklebt und haben die dann den ganzen Schulkindern auf den Inseln gegeben und sind mit Kaka Slank, dem Sänger von der Rockband Slank, über die Dörfer gepilgert auf diesen Inseln und haben überall dort das vorgestellt. Wir stellen euch hinter uns, wir machen diese Kampagne, denn die hatten dort gar keine Smartphones, sondern nur normale Telefone und gesagt, wir tun was für euch. Und wenn ihr hier irgendwas erlebt, dann schickt SMS an die Landeshauptstadt Manado. Von dort könnt ihr mit WhatsApp mit mir in Deutschland kooperieren und mit dem anderen Netzwerk. Ich habe 15 NGOs mit an Bord geholt von Greenpeace, Change.org, Walhi und wie sie alle heißen, die dann bei unserer Kampagne mitgemacht haben und habe eine Facebook-Seite aufgesetzt, eine Twitter-Seite und bei Change.org eine Kampagne mit einem Kampagnenvideo, mit dem Sänger, mit dem Song kann man auch heute alles noch nachschauen. Wir haben bei Better Place ein Crowdfunding gemacht. Wir haben mehrere Petitionen mit Rettet den Regenwald, Rescue Rainforest und Change.org, also ziemlich viele Petitionen, alle Register gezogen, sozusagen, die es geht. Wir haben Artikel in Tauchermagazinen veröffentlicht, in Australien, in UK. Und eine zumindest Community von 7.000 Leuten auf Facebook geschaffen und waren dann auch nach 7 Jahren, ist die magische Zahl 7 mal wieder, ich weiß es auch nicht, haben dann tatsächlich gewonnen und konnten diese illegale Minenoperation der Chinesen verbannen. Die mussten also wirklich mit allem abziehen. Und heute wächst halt quasi der Urwald wieder über diese Anlagen, die natürlich nicht abgebaut worden sind. Zwei Riffe wurden tatsächlich zerstört. Da wurden riesige Landungssteaks gebaut. Wir haben eine Wikipedia-Seite damals noch eingesetzt. Ich hatte also einen Journalistenfreund in Jakarta, der mich auch immer mit Insider-Informationen versorgt hat, so dass ich immer ein bisschen schneller wusste, was so los ist. Und der hat dann die Wikipedia-Seite dazu gebaut, weil es kam noch eine Verwechslung dazu. Es ist nur eine Nebengeschichte. Es gibt zweimal die Insel Bangka in Indonesien und viele dachten immer, ich meine, dass die anderen Minenprojekte, weil die sind heute noch im Gespräch, weil es nämlich auf dem anderen Bangka in Belitung, Sumatra, nämlich große Zinnvorkommen gibt. Und da ist natürlich Apple und andere dran interessiert. Und dann wurde ich oft immer gesagt, Kuh, da kannst du nichts machen. Da sitzen die Großen dran, das ist das da. Und ich sage, nee, Leute, es gibt noch eine zweite Insel, die genauso heißt und die ist da und da. Also es waren auch unheimlich viele kommunikative Dinge zu lösen. Und man muss wissen, dann immer von Indonesisch ins Englische, vom Englischen teilweise ins Deutsche, weil es gibt auch sehr viele deutsche Taucher, die da hinfahren. Also, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich werde die demnächst noch in einem anderen Serious Games Buch nochmal zusammenfassen. Da kann man eine eigene Sendung drüber machen. Ich glaube, das hat es jetzt aber ein bisschen gut erzählt. Und das war also auch eine Herzblutangelegenheit. Ich konnte letztes Jahr nochmal bei uns an der Hochschule einen Vortrag dazu machen. Und ich habe jungen Menschen auch immer gesagt, Leute, was kann man denn machen oder was kann ich euch hinterlassen? Ich habe eine Blueprint geschaffen, die wurde auch nochmal kopiert in Indonesien für ein größeres Projekt. Wenn ihr etwas macht, dann klemmt euch doch mal 100% dahinter, auch wenn das 2, 3, 5 oder so viele Jahre dauert. Dann habt ihr etwas, wo ihr sagt, das war mein Anteil an grünem Engagement für diesen Planeten, auf dem wir alle zusammen leben. Und dann könnt ihr euch auch selber auf die Schulter klopfen. Da habe ich mitgemacht und das erfüllt einen dann auch mit Genugtuung und Stolz. Mein Sohn ist zum Beispiel auch in seinem Abitur, der hat mich besucht in Indonesien und hat dann als Abitursaufgabe in wie heißt das, Gesellschaftskunde über diese Insel berichtet. Und damit stand er halt auch weit außerhalb, weil er einfach mal was gemacht hat, wovon die Lehrer so sonst gar nichts wussten. Macht einen natürlich als Vater auch irre stolz, aber dadurch hat er halt viele Sachen mitgekriegt. Ja, weil das ist ja pro bono. Ich wurde oft gefragt, was kriegst du denn dafür? Auch von den Locals, von den Indonesiern, die jetzt sich das gar nicht vorstellen können. Wieso kämpfst du denn für uns? Du bist doch kein Indoneser. Ich sag, du, wir sitzen aber alle irgendwie auf demselben Planeten. Und das ist auch irgendwie ein Stück Nächstenliebe und einfach Engagement für eine gute Sache. Tu Gutes und sprich darüber. Also das tue ich jetzt gerade hier auch und danke, dass ich das nochmal so ausbreiten durfte, obwohl die Kampagne ja schon jetzt auch 7 Jahre zurückliegt und beendet ist. Aber man merkt bei solchen größeren Projekten ähnlich, weil bei den CD-ROMs auch manchmal erst Jahre später, was man da eigentlich gemacht hat. Man kann dann auch besser drüber reden. Das ist übrigens auch immer so eine Sache bei so komplexen Projekten. Fasst das mal in einem Satz zusammen. Puh, schwierig.
Genau. Gott sei Dank kein Elevator-Pitch mit diesem Projekt, weil das wäre eine Katastrophe geworden. Ja, es soll ja auch andere motivieren, die hier zuhören und sehen, es kann klappen, wenn das Durchhaltevermögen da ist. Ich glaube, Durchhalten und Geduld ist, glaube ich, und auch Akribie sind durchaus Dinge, die du in deinen Projekten kennengelernt hast. Es hat mal jemand über dich gesagt, Eko ist jemand, der fasst jedes Pixel an. Du hast vorhin auch gesagt, jedes Pixel kann als Schalter funktionieren, um eine Interaktion auszulösen letztendlich. Das ist ja ein Grundprinzip von Multimedia und das hast du auch in einem anderen Projekt, was du betreust, mit umgesetzt. Diesmal dann aber eben nicht mehr als Offline-Spiel auf CD-ROM oder im Internet, sondern als Virtual Reality-Objekt oder Projekt. Das Ganze nicht auf einer Game Engine entwickelt, sondern auf Frame VR. Und was verbirgt sich dahinter? Was verbirgt sich hinter Moomine?
Ja, Moomine ist sozusagen, hat auch wieder schon wieder verschiedene Facetten. Es ist ein Echtzeit-VR-Umgebung, mit der wir indonesische Geschichte und Kulturerbe vermitteln wollen. Nicht nur für die weite Welt, sondern vorzugsweise auch gerade in Indonesien selbst für junge Menschen, Schüler, Studenten, die eben aufgrund des Inselreichs sehr weit auseinanderleben, zum Teil auf Inseln, die meistens aber gar nicht das Budget haben, in eine der wenigen Museen, die es überhaupt in Indonesien gibt und die mit westlichen Standards vergleichbar sind. Das geht ein bisschen zurück auf die holländische Kolonialgeschichte, will ich jetzt aber nicht weiter erörtern. Aber junge Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich über ihre eigene Kultur und über ihre eigene Identität ein Bild zu machen, weil es darüber viel zu wenig gibt und sich die Schulbücher meistens nur mit der Kolonialgeschichte, also der Besatzungszeit durch die Holländer und auch die Japaner im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Und ich sag mal, was ist identitätsstiftend? Man muss doch auch in Deutschland, würde man sich ja nicht über die Nachkriegsgeschichte definieren, sondern was war davor? Und dafür gibt's zu wenig. Nun bereise ich Indonesien schon seit 20 Jahren, habe dort auch 4 Jahre gelebt und gehe eben auch jetzt im April wieder ganz runter, um an diesem Projekt zu arbeiten. Ich bin viel unterwegs gewesen in entlegenen Gegenden. Ich habe immer wieder Interessantes entdeckt und sagt, boah, da gibt's die Ethnie der Nias. Die sind da vor 700 Jahren mal aus Taiwan hingekommen auf einer einsamen Insel und haben eine ganz eigene Kultur entwickelt, die auch total brutal ist und ganz irre Kostüme entwickelt haben und Häuser gebaut haben, die als die widerstandsfähigsten gegen Erdbeben gelten. Boah, da gibt's ja echt, da ist ja Knowledge auch mit dabei. Und dann habe ich rausgefunden, ja, da waren Missionare dort. Ich habe einen getroffen, der ist in den 70ern runtergegangen. Wo wurden denn die Sachen hin verschleppt? Was sieht man vor Ort? Was ist in Museen in Holland, in Dänemark, in Deutschland, in manchen deutschen Kloster sogar zu finden zu gewesen? Da gab es also Rückführungen jetzt von Kulturgütern bereits. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich so spannend, das macht mir selber so viel Spaß. Und das jetzt dreidimensional umzusetzen mit den Tools, die so viel leichter geworden sind, ob das nur Blender ist oder Frame VR, die werden in Zukunft migrieren und mit einem anderen Tool arbeiten, was noch besser ist. Aber das Schöne ist, wir können uns da drin verabreden und können die Kamera einschalten, ähnlich wie in Zoom, aber wir befinden uns in einer Raumsituation. Ich kann in diesem Museum, in dieser 3D-Landschaft mein Bildschirm mit jemand anders scheren. Ich könnte als Lehrer da reingehen und auch die Schüler animieren. Wir treffen uns heute virtuell da und da und wir haben einen Referenten aus Jakarta, der auf einer entfernten Insel jetzt mal einen Vortrag hält. Und die Software läuft auch jetzt, es wird sicherlich noch performanter, aber es läuft auch schon auf Smartphones, auch auf dem Tablet. Also muss sich vorstellen, dass natürlich das Jahreseinkommen eines Durchschnitts-Indonesiers um ein Vielfaches unter dem liegt, was wir hier in Zentraleuropa haben. Und aber mit einem, sagen wir mal, Smartphone jetzt, was auch schon 2, 3 Jahre alt ist, kann man das durchaus aufrufen und dran teilnehmen. Und das ergibt natürlich ganz neue Möglichkeiten, auch der Wissensvermittlung aktiv dabei zu sein. Und so wie damals wir schon in Multimedia gesagt haben, also das, was du hören, was du sehen, was du lesen und wo du was tun kannst, das wird ganz anders memoriert und in deinem Gedächtnis bleiben. Und so ähnlich ist es, wenn du noch eine räumliche Komponente hast, wie in Computerspielen. Das gibt ja schon seit Ewigkeiten, wo du durch die Gegend läufst, aber und dort mit Mitkämpfern oder Mitstreitern MMORPGs, Multiple User Online Role-Playing Game, dieses riesige Wortgewitter, da sind wir Deutschen ja auch Spezialisten. Das findet ja eine neue Form, wo eben quasi Education und Gaming zusammenfinden. Und dadurch gibt es eben auch neue multimediale Spielformen, wie eben Inhalte auf die Art und Weise vermittelt werden können. Und ich entsinne mich auch selber immer gerne, ich gehe, ob es im Pentagon-Museum oder irgendwo anders ist,
Pergamon.
Pergamon, mein Gott. Ja, siehst du, meine Gedanken sind wieder zu schnell. Pergamon-Museum, Pentagon. Ah ja, na gut, okay, ist menschlich. Was ich sagen wollte, ist, da steht dann ein Multimedia-Terminal im Museum und ich bin da mit einer kleinen Gruppe zu Besuch und sage, oh, das ist ja toll. Warte, 2 Minuten, 3 Minuten. Eko, kannst du jetzt bitte kommen? Wir wollen weitergehen. Ich sage, halt, ich würde gerne. Und dann geht man an die Kasse und sagt, kann man das kaufen irgendwie? Ich hätte jetzt mal Lust, mehr davon zu erfahren. Das geht dann nicht. Und das ist das Schöne bei unserem Modell, dass man da eben 24/7 auch reingehen kann und das dann eben fortsetzen. Das heißt, diese Investition, die ja doch auch immer groß ist, und das war auch bei Berlin Connection, wo ich gesagt habe, wir haben allein 90 Minuten Sprechertext. Das wäre in einem Kinofilm, der nur gesprochen wird. Also das Spiel hat 17 Stunden Spieldauer. Ja, ich meine, Heute haben wir Netflix-Serien, die dann vielleicht den Umfang haben, aber da weiß man dann auch, was da für ein Budget reingeht, etc. Aber wenn ich jetzt so ein Angebot habe, was wachsen kann als Museum, wo ich später nochmal reingehen kann, ich kann auch Sachen korrigieren, weil wenn ich ausgeliefert habe ein Spiel und muss irgendwie ein Fix machen oder irgendwie ein Update, das ist natürlich immer irgendwie dramatisch irgendwie nach außen hin, aber das merkt ja keiner bei so einer Online-Plattform. Das heißt, ich habe also auch ganz viele neue Vorteile, muss natürlich darauf achten, dass die Speichermenge nicht zu groß wird, weil die Browser können jetzt auch nicht beliebig viele Gigabytes im Arbeitsspeicher halten. Aber dadurch ergibt sich eben eine neue Situation, zumal ich für diese Produktion auch nicht ein riesiges Team unbedingt brauche. Also das ist natürlich auch ein bisschen meinen Partnern und mir geschuldet. Ich mache das Projekt mit einem Kollegen an der Stelle. Schönen Gruß an Professor Uli Plank in Indonesien, mit dem ich schon seit der damaligen HDK, da war er Dozent, später dann war er bei Art und Com und dann waren wir ja seit dem Jahr 2000 hier an der HBK, beide Kollegen. Also das ist einer meiner längsten akademischen Freunde und wir haben gesagt, wir machen jetzt nochmal ein Senioren-Startup sozusagen oder Pensionärs-Startup und machen dieses Museum in Indonesien. Er lebt also auch zu 90% in Indonesien. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil wir zusammen mit seiner Frau, die auch bei uns hier promoviert hat in Braunschweig, wir kommen zusammen auf 100 Jahre Multimedia- und Medienerfahrung. Und natürlich macht das Spaß. Und wir haben alle Netzwerke und Ideen und wie wir da jetzt nochmal auch in dem letzten Lebensdrittel, muss man ja so ungefähr sagen, ich bin jetzt 61, dass wir also etwas weitergeben, etwas zurückgeben und das einfach irre viel Spaß macht. Also wir haben gar nicht wir sind ja nicht von niemandem beauftragt und wir wollen uns da auch nicht reinreden lassen. Wir machen das, was uns Spaß macht, also indonesisches Kulturerbe auf so eine Art und Weise zu vermitteln. Und das Schöne ist an dem Wort, Mumain heißt Museum Maya Indonesia und die Abkürzung Mumain, eben für Museum Maya Indonesia bedeutet umgangssprachlich auch in Bahasa Indonesia Kamumain. Du möchtest du spielen. Und das ist dann so ein schöne Grundformel und so, dass ich mal gespannt bin, was wir da die nächsten 5, wahrscheinlich 10 Jahre entwickeln werden. Wir haben schon eine Stiftung, aber es gibt auch da noch Funding und andere Dinge zu beantragen. Ja, an alle die Hörer draußen, wir können es noch nicht öffentlich zeigen. Wir können Vorführungen machen. Wir haben Prototypen, weil wir müssen noch mal migrieren. Und ich bin jetzt froh, weil ich ja jetzt sozusagen zum 1. April dann auch nicht mehr an der HWK unterrichte, mich endlich 100% auf dieses Projekt stürzen kann und es weiterentwickeln kann.
Damit haben wir ja auch schon einen Ausblick, was passiert, wenn du jetzt ab April Braunschweig verlässt und dann nach Indonesien komplett übersiedelst. Du hattest ja gesagt, du hast da schon sehr lange Kontakte und Beziehungen dahin. Und dann ist das ja auch absolut selbstverständlich. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn du heute siehst, was man zum Beispiel mit Frame VR machen kann oder mit Game Engines, würdest du zum Beispiel Berlin Connection nochmal aufsetzen als VR, als Virtual Reality Game?
Naja, also ich wurde oft gefragt, ob es denn da nochmal ein Update geht, ob wir das nochmal in Englisch machen. Das war damals, wir haben eine eigene Engine entwickelt, weil der Macromind, Macromedia Director nicht das alles konnte, was wir gebraucht haben und zu komplex war und zu schwierig vorhersehbar, ob die Amerikaner da irgendwas umbauen und dann geht unser Ding nicht mehr. Also haben wir da damals auch eine eigene Engine dafür entwickelt und ich weiß, was das für eine Arbeit macht. Und hat natürlich dazu geführt, dass ich Dinge machen konnte, die konnten andere so nicht machen oder wir konnten die customizen, so wie wir es brauchen. Das findet aktuell auch statt bei den ganzen Entwicklern. Ich habe ja mindestens 3, 4, wenn nicht 5 verschiedene Engines ausprobiert. Ich war selber auch Kreativdirektor ganz kurz und im Art Advisory Board einer englischen Firma, United. Dann haben wir eben mit Frame VR gearbeitet. Da habe ich bei einer anderen Firma auch die Sachen mitentwickelt. Dann gibt es jetzt eben noch ein anderes Tool und bin mit den Entwicklern erstaunlicherweise immer sehr dicht beieinander, um auch zu sagen, hey, hört mal zu in eurem Interface. Also jetzt mit 30 Jahren Geschichte, GUI-Entwicklung und so, da machen wir die Dinge eigentlich ein bisschen so und so. Und die Key-Belegung müsste eigentlich eher so sein, als das, was ihr da macht. Da gibt es auch irgendwie Gewohnheiten in der Gaming-Branche, die kann man nicht ignorieren. Und es gab ja auch schon mal Second Life und auch dort wurden bestimmte Dinge eben gesetzt, den sollte man jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Ob ich jetzt Berlin Connection so erzählen würde. Also heute muss ich fairerweise auch sagen, ja, es war halt ein erstes Projekt und man kann da natürlich auch drüber lächeln hier und da. Eine Professorin hat auch mal gesagt, na, das ist eigentlich so eine Art Soap irgendwie auch gewesen. Ja, das ist richtig. Würde ich vielleicht in der Form anders angehen wollen. Und es war den technischen Möglichkeiten geschuldet. Wir konnten keinen Film voll benutzen. Es gibt mittlerweile voll filmische Computergames, die so gemacht wurden. Das ist ein irrer Aufwand, eine Geschichte aus allen Perspektiven, auch kameratechnisch zu erzählen. Die mussten manche Passagen 16 Mal filmen, weil aus jedem Charakter, der im Game vorkommt, und dann darf natürlich immer auch die anderen Kameras nicht sichtbar sein. Also es reicht nicht, dass man sich da einfach eine 360-Grad-Kamera auf den Kopf schnallt. Da muss, gibt es also sehr, sehr viel zu überlegen, dass das dann auch glaubhaft funktioniert. Wir sind da sehr verwöhnt vom Schauen und man darf ja nicht vergessen, bei einem Film hat der Regisseur immer die Kontrolle über den Filmausschnitt, in welche Richtung der guckt und nur das gestaltet er. Und sobald wir 360 Grad denken, da müssen wir auch immer dran denken, was ist denn eigentlich hinter dem Kameramann, weil wenn jetzt eine Drehung des Spielers erfolgt, dann sollte da einfach nicht nichts sein, sondern dann sollte da auch etwas sein und das sollte aber nicht dazu verführen, sich jetzt in den Blumenkasten zu verlieren, der eigentlich gar keine Funktion hat, außer dass er Candy ist, sondern wo ist das denn das Growing Food? Wo geht also die Nahrung für die Geschichte weiter? Und wo sind die nächsten Triggerpunkte, an denen die nächste Interaktion lauert? Und das muss man ja subtil als Regisseur. Deswegen habe ich dann auch für mich den Begriff Multimedia-Regisseur gewählt. Der kommt nicht so oft vor, aber das meint es, dass man eben all das mit bedenken muss. Und ich glaube, dass Moomin durchaus Züge hat, die in das Dokumentarische reingehen, weil wir wollen ja sozusagen auch ein Reenactment in VR machen, indem wir also eine 3D-Kulisse bauen, beispielsweise von Enias, von diesen Städten, die die gebaut haben, und auf der anderen Seite einzelne Objekte, Artefakte mit Fotogrammetrie erfassen und in dieses abstrakte 3D reinsetzen, weil es geht gar nicht darum, alles fotorealistisch darzustellen. Das würde so ein Browser auch nicht verkraften von der Datenflut, aber trotzdem eine Umgebung zu schaffen, die es einen erlaubt, immersiv einzutauchen, das nachzuempfinden mit den Erkenntnissen und Forschungen. Bei den Nias ist es so, diese 700 Jahre, von denen ich sprach, die haben nämlich ihre Ahnenfolge gut dokumentiert über die Generationen. Das ist eben auch was Einmaliges, was man bei anderen Kulturen so nicht findet. Und so picken wir uns die Sachen auch raus. Es wurden auch letztes Jahr in Indonesien die ältesten Höhlen- und Wandmalereien der Welt entdeckt. Die sind doppelt so alt wie Lascaux. Das ist eine Weltsensation. Das heißt also, das Storytelling durch Bilder des Menschen ist viel älter, als wir in Europa annahmen. Das ist nämlich jetzt auf knapp 52.000 Jahre datiert mit neuesten Untersuchungen von australischen Archäologen, mit denen ich in Kontakt bin, um eben auch in solchen Teams, auch mit der FU, schönen Gruß an Professor Bonatz, der nämlich mit den Nias schon 15 Jahre forscht. Also das heißt, wir haben uns bis hin eben auch mit einer Kuratorin vom Humboldt-Forum, die Indonesierin ist, also auch schon ein gutes Team zusammengestellt, also um da nicht Disneyland rüberzubringen, sondern zu sagen, nein, auch hier wollen wir dokumentarisch korrekt sein und wissenschaftlich ernst genommen werden. Und das, was wir selber nicht leisten können, holen wir durch andere Experten mit dazu. Das ist ein offenes Projekt, man kann uns da auch ansprechen. Das ist also auch eine sehr intrinsische Motivation wieder mal für ein Projekt. Aber da muss ich sagen, auch der Rat an junge Menschen draußen, das, was ihr macht, spielt anderen Leuten nicht was vor. Ihr müsst selbst da drin dahinter stehen. Und das kann man natürlich nur aufgrund seiner Interessen, weil ich oft gefragt habe, wie kommst du auf die Ideen? Du, vieles, was ich so im Leben erfahre, ist Auslöser für etwas. Und deine ursprüngliche Frage ist, ich glaube, es wäre auch ein Fehler, Dinge nochmal so zu tun, wie man es schon gemacht hat. Also die kreative Herausforderung ist es ja eben, es nochmal anders zu machen, weiterzuführen mit den neueren technischen Möglichkeiten und auch mit der eigenen Erfahrung. Ja, ich meine, auch heute lerne ich noch ständig was dazu und überlege auch die Perspektive, aus der ich erzählen will, ist das das Richtige? Wie wirkt das auf den Rezipienten? Und muss man da sich nicht manchmal auch zurücklegen und sagen, ja, auch wir haben damals Fehler gemacht, das ging nicht anders technisch oder ich hatte noch nicht die Ahnung. Und Lernen ist immer ein Prozess, der ohne Fehler gar nicht gehen kann.
Wie sagte doch der Volksmund, Pioniere erkennt man an die Pfeile im Rücken.
Das ist schön. Kannte ich nicht. Sehr schön. Ja.
Prima. Ja, lieber Iku, wir haben einen Deep Dive in dein Universum für diesen Podcast gewagt. Ich glaube, es gab sehr viele Eindrücke. Dafür möchte ich mich herzlich bei dir bedanken und wünsche dir für deine Zeit in Indonesien ganz viel Glück und sehr viel Erfolg auch in deinen experimentellen Projekten, auf die wir uns jetzt schon freuen.
Christoph, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht und war mir ein Vergnügen, ein Fest, da nochmal rückblickend drüber mit dir reden zu können. Danke dir.
Wie hat dir diese Folge des Podcasts gefallen? Auf der Website designerklärer.de findest du alle Folgen des Podcasts mit interessanten Gästen aus dem Design. Auf Instagram oder LinkedIn kannst du diese Folge teilen und kommentieren. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du den Podcast Designerklärer fördern willst, dann klicke auf der Website auf den Button Podcast unterstützen und wähle ein Abo für dich aus. Damit bekommst du nicht nur jede neue Folge einen Tag früher, sondern erfährst auch Hintergrundgeschichten und wertvolle Tipps rund um das Design. Danke an alle, die bereits ihren Beitrag leisten, damit der Podcast auch zukünftig spannende Gespräche präsentieren kann.